liturgische Quartett aus Graz.
Wir sind
Bruno Almer,
Elisabeth Fritzl,
Peter Ebenbauer
und Saskia Löser.
Herzlich willkommen zur aktuellen Folge unseres Podcasts Liturgisches Quartett, heute mit Bruno Almer und Elisabeth Fritzl. Heute geht es um die Frage, was man unter Segen versteht und wie man ganz leicht, auch ohne große Vorkenntnisse, einen Segen gestalten kann. Bruno, was kannst du uns dazu sagen?
Ja, das Thema Segen bzw. Segnen ist schon ein sehr spannendes und gleichzeitig sehr relevantes Thema in unterschiedlichen Ausformungen. Eltern segnen ihr Kind, Paare bitten um einen Segen für ihre Beziehung, Gegenstände werden gesegnet und so weiter. Das Benediktionale, also das kirchliche Buch, in dem die Segensgebete und Segensfeiern formuliert sind, benennt es so, wenn es in der Einführung heißt, der Mensch ist segensbedürftig, er verlangt nach Heil, Schutz, Glück und Erfüllung seines Lebens. Darum sprechen sich Menschen gegenseitig Segen zu, sie wünschen sich Gutes, vor allem erhoffen und erbitten sie Segen von Gott. So dieses Zitat aus dem Benediktionale. Hinter dieser Wahrnehmung steht der Glaube, dass Gott die Quelle alles Guten und insofern auch allen Segens ist. Diese Erfahrung hat bereits das Volk Israel gemacht, denn nach Aussagen des Alten Testaments, des Ersten Testaments, mehrt der Segen Gottes das Leben, während der Fluch das Leben mindert.
Und welchen Ursprung hat nun dieser Begriff Segen?
Der Begriff Segen, so wie er auch in der Bibel anzutreffen ist, geht auf das Wort Berek zurück und hat eine doppelte Bedeutung. Das gute Wirken Gottes wird in der Heiligen Schrift ebenso als Segen, also sozusagen als Segen von oben, bezeichnet, wie der Lobpreis des Menschen, der an Gott gerichtet ist, also sozusagen der Segen, der nach oben steigt. Darin zeigt sich auch die doppelte Richtung und theologische Struktur des Segens. Gott handelt gut an uns und der Mensch antwortet im Lobpreis. Im Neuen Testament wird Jesus dann als die Fülle des Segens verstanden, also als die Fülle des guten Wirkens Gottes an uns. Das hat sich dann gezeigt in seinen Worten und Taten, besonders in den Wundern, in denen er für viele seiner Mitmenschen zum Segen geworden ist, wie auch in seinem Tod und auch in seiner Auferstehung, die ein Segen auch über unseren eigenen Tod hinaus sind, weil er damit sozusagen die Tür in den Himmel weit aufgetan hat und den Weg dorthin aufgezeigt hat. Die Kirche hat ausgehend vom Auftrag Jesu an seine Apostel den Auftrag, diesen Segen in seinem Namen zu vermitteln, also weiterzuschenken. Es ist also ein Segen, den die Kirche selbst von Christus geschenkt bekommen hat.
Hier ist nun also Kreativität der Kirche gefragt, was Segensfeiern betrifft.
So ist es. Segnungen sind Zeichenhandlungen. In diesen Handlungen, in diesen Feiern, wird zeichenhaft eine unsichtbare Wirklichkeit zum Ausdruck gebracht, nämlich die enge Verbindung von Gott und Mensch und dass Gott unser Heil will, das Heil aller Menschen, wie es im Neuen Testament heißt. Besonders einzelne Situationen in unserer Lebensbiografie sind oft solche Momente, in denen man diesen Zuspruch ganz besonders braucht und ersehnt. Der Zuspruch, dass Gott es gut mit mir meint und dass er mein Heil will. Daher bestehen Segnungen immer aus zwei Teilen. Aus dem Lobpreis Gottes für sein gutes Handeln an uns und die Bitte um seinen Segen, dass wir begleitet werden mögen von Gott.
Welche unterschiedlichen Segnungen gibt es denn so?
Es gibt eine ganze Fülle von Segnungen. Da gibt es einmal Segnungen, die im Rahmen einer Sakramentenspendung vorkommen. Zum Beispiel die Segnung des Wassers bei der Taufe oder die Segnung der Ringe bei der Trauung. Es gibt Segnungen, die eine besondere Bedeutung im Kirchenjahr haben. Zum Beispiel die Segnung der Adventkränze oder auch die Segnung der Palmzweige. Es gibt Segnungen öffentlicher Einrichtungen. Es gibt Segnungen im Leben einer Familie und andere Segnungen mit biografischem Anknüpfungspunkt. All diese Segnungen sind immer Tun der Kirche aufgrund ihres Auftrags und nie eine rein private Handlung.
Aber wenn nun Segnungen immer ein Tun der Kirche sind, wer darf dann diese Segnungen leiten?
Das Benediktionale, das ich bereits erwähnt habe, sagt es sehr deutlich. Alle getauften und gefirmten Menschen können segnen, eben weil das Segnen Auftrag der ganzen Kirche ist. Je mehr aber eine Segnung auf die Kirche als solche und auf ihre sakramentale Mitte bezogen ist, desto mehr ist sie den Trägern eines Dienstamtes zugeordnet, also dem Bischof, dem Priester oder dem Diakon. Dazu zählt beispielsweise die Segnung einer Kapelle oder anderes mehr. Besonders den Eltern kommt im Benediktinale eine besondere Rolle zu, da sie die ersten, unter Anführungszeichen, Verantwortlichen für die Segnungen in der Familie sind.
Und wie kann ich nun so eine Segensfeier recht einfach vorbereiten und gestalten?
Segensfeiern sind von ihrer Struktur her Wortgottesfeiern mit einer bestimmten Segenshandlung. Das heißt, dass die Vollform einer Segensfeier einer Wortgottesfeier sehr nahe kommt. Gleichzeitig gilt es bei jeder Segensfeier gut darauf zu achten, welche Anpassungen vorgenommen werden müssen, damit sie für den Anlass, für die Mitfeiernden, für den Ort eben passen. Insofern ist die Gestaltung einer Segensfeier nichts Festgeschriebenes, sondern etwas sehr Individuelles. Das bedarf natürlich auch einer guten Vorbereitung, in der die Frage, was unter Anführungszeichen passend ist, in alle Richtungen hingestellt werden darf und auch muss. Was eine Segensfeier immer beinhalten wird, ist ein kurzes Wort aus der Heiligen Schrift, ein persönliches Wort der Deutung und Verbindung zum Anlass und der Segen über die Person oder den Gegenstand. Das Segensgebet nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Es ist eben an Gott gerichtet, indem man ihm für seine ganze Schöpfung dankt, eben auch dafür, dass er uns Menschen erschaffen hat und die ganze Schöpfung. Ein Segensgebet wird auch benennen die besondere Beziehung Gottes zu uns Menschen, gerade deswegen, weil er uns erschaffen hat und wir ihn deswegen auch Vater oder Mutter nennen dürfen. Und ein Segensgebet wird auch die Bitte an Gott richten, dass er den Menschen oder einen Gegenstand segnen möge. Und damit ist gemeint, dass er Gott uns mit seinem Segen auch Glück und Heil schenken möge. Klingt komplizierter, als es ist.
Hoffentlich. Aber wie ist denn das jetzt mit dem Weihwasser?
Ja, oft wird bei Segnungen auch Weihwasser verwendet. Es ist das Symbol des Lebens und erinnert an die Taufe, durch die wir eine neue Lebensweise geschenkt bekommen haben, die Grenze des ewigen Todes nicht kennt, sondern Leben in Fülle auch über den Tod hinaus verspricht. Daher wird bei vielen Segnungen das Weihwasser über die Personen oder die Gegenstände ausgesprengt. Ein anderes Zeichen ist beispielsweise auch der Weihrauch. Der Weihrauch ist vor allem ein Ausdruck der festlichen Freude und des festlichen Gebets. Es ist also durchaus möglich, nach dem Weihwasser oder auch statt des Weihwassers den Weihrauch zu verwenden. Eine andere Geste ist noch das Ausbreiten der Hände bei Segnungen. Sie unterstreicht die Bitte um den Segen Gottes, der sozusagen von oben auf die Menschen herabkommen möge und weist auch auf diese Vermittlungsrolle der Kirche hin, die selbst den Segen von Christus geschenkt bekommen hat und ihn weiterschenken soll.
Vielen Dank, lieber Bruno, für diese spannenden Ausführungen zum Thema Segen. Danke Ihnen fürs Zuhören. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.